Archivradio.
Anfang Mai 1949 neigt sich die Arbeit am Grundgesetz dem Ende zu. Am 2. Mai interviewt der Süddeutsche Rundfunk zwei prägende Mitglieder des Parlamentarischen Rats über die Fortschritte. Der eine ist der FDP-Vorsitzende und spätere Bundespräsident Theodor Heuss, der andere der Sozialdemokrat Fritz Eberhard. Im Interview geht es um die ablehnende Haltung der CSU zum Grundgesetz, um die Aussicht auf eine gesamtdeutsche Lösung, um die Sicherung der Verkehrswege nach Berlin sowie um die Frage der Neutralität der Bundesrepublik. Das Interview führt Oswald Hirschfeld.
Der seltene Fall ist wieder einmal eingetreten, dass zwei Mitglieder des Parlamentarischen Rates hier vor dem Mikrofon vereinigt werden konnten. Herr Professor Dr. Heuss und Herr Dr. Eberhard, wie stehen die Dinge in Bonn? Wir haben Schlagzeilen in den Zeitungen, Bayerns CSU droht mit Ablehnung. Besteht hier eine Gefahr?
Also diese Gefahr besteht, nun sei wir beisammen sind. Und ein ganz Teil unserer Arbeit ist ja psychologisch immer darauf abgerichtet gewesen, weil es mir und doch wohl fast allen selbstverständlich ist, dass man ein Grundgesetz nicht machen kann, dem sich Bayern versagt. Aber die Stimmen, die aus Bayern gekommen sind, haben eigentlich weniger erschreckt als verärgert, weil man die Empfindung hatte, übrigens auch in Bayern selber, bei vielen Leuten, dass die Entwicklung der Formulierungen ja doch sehr weitgehenden bayerischen Grundauffassungen entgegenkommt. Und dann ist in der letzten Zeit eigentlich klar geworden, dass die Bayern selber jetzt schon und sehr bald in der Gefahr sind, ein Defizitland zu werden, infolgedessen auch sachlich dieser Einspruch nicht recht begriffen werden kann.
In dem geplanten Finanzausgleich sollten Sie doch 100 Millionen bekommen, nicht wahr?
Ja, richtig. Man sieht also, dass Sie es sehr schwer haben würden, selbstständig zu wirtschaften. Und ich glaube, das ist mit einer der Gründe dafür, dass auch die bayerischen CSU-Abgeordneten sich nicht völlig darüber einig sind und einige durchaus zuneigen, dem Grundgesetz in der jetzigen Fassung zuzustimmen, was ich sehr begrüßen würde.
Sie sehen also direkt keine Gefahr?
Es sind doch zu wenige von der CSU, dass sie das Ganze dort gefährden könnten.
Also die Sache ist so, sachlich kann die CSU das Grundgesetz nicht werfen, aber psychologisch wäre es im Duktus der deutschen Geschichte fast unerträglich, wenn es dazu kommen würde, mit dem Hintergrundgefühl, dass die innerbayerischen Machtkämpfe nun eine sachlich unerfreuliche Auswirkung auf die Gesamtgestaltung der deutschen Zukunft erhalten.
Wir dürfen in Bonn ja nie übersehen, wir haben dort zu unterhandeln mit CSU-Abgeordneten und hinter ihnen steht unsichtbar stets die Bayernpartei, auf die sie Rücksicht nehmen wollen in Anbetracht der künftigen Wahlkämpfe.
Der bayerische Ministerpräsident hat davon gesprochen, einen Volksentscheid durchzuführen.
Das ist sehr interessant von ihm. Ich glaube kaum, dass er es tun wird, weil eine außerordentliche Verzögerung des Ablaufs der Dinge dann damit enthalten ist. Ich selber habe an sich die Auffassung, dass für Bayern der Volksentscheid das Gemäße wäre, weil dann auf einmal sich ergeben würde, dass Bayern nicht eben bloß Oberbayern ist und dass das Problem der Millionen von Flüchtlingen psychologisch mit hier zur Wirkung kommen würde.
Ein neues Problem taucht dann noch auf. Es ist die Frage, ob die Verhandlungen zwischen Ost und West, die über die Aufhebung der Blockade geführt werden, ob die irgendwie die Arbeit in Bonn und die Gründung eines westdeutschen Staates beeinflussen werden.
Der Einfluss geht im Augenblick in der Richtung der Beschleunigung. Wir haben das sehr deutlich bei den Alliierten, bei den Frankfurter Verhandlungen gemerkt. Wir wissen natürlich genau, sowohl die Erlaubnis an uns, ein Grundgesetz zu machen, als auch der Druck auf Beschleunigung, das sind alles Züge im Kalten Krieg zwischen Amerika und der Sowjetunion, genauso wie jetzt der Versuch von der Sowjetunion, die Blockade in Berlin aufzuheben und dadurch Vier-Mächte-Verhandlungen über ganz Deutschland zu erzwingen.
Sehen Sie nun Aussichten auf eine Sie wollten etwas sagen, Herr Professor.
Ich wollte nur sagen, wir wissen, dass unsere Arbeit in der Beleuchtung der Gesamtmachtauseinandersetzung steht. Aber wir dürfen unsere Arbeit selber nicht allzu sehr von diesem Wissen beeindrucken lassen.
Selbstverständlich.
Für mich ist die Entscheidung gewesen, in Bonn mitzumachen, damit die institutionelle Einheit Deutschlands, die jetzt in der Gefahr ist, zonenmäßig auseinanderzuleben, abgebremst, gefangen oder gebunden wird. Erst dann sind die Voraussetzungen geschaffen, dass wir nicht mehr dauernd bloß das Objekt im Rechenspiel der anderen sind, sondern ein für uns ruhender Körper werden, nicht gleich wieder Subjekt der großen Politik. Das ist die Fantasie von Leuten, die sich nun aus dieser Zeit hinaus flüchten wollen in irgendwelche törichten Vorstellungen. Aber wir wollen für uns einmal diese Ruhelage geschaffen haben.
Sehen Sie nun Aussichten für eine gesamtdeutsche Regelung?
Nicht sofort. Das glaube ich nicht. Die Verhandlungen werden zweifelsohne, weil sie sehr kompliziert sind, sehr lange dauern. Schon die Verhandlungen über die Blockade Berlins sind ja nicht einfach, denn da muss sofort die Währungsfrage angeschnitten werden, die Frage des Magistrats, die Frage der Kommandantura und die Sicherung des Verkehrs von Berlin nach dem Westen und umgekehrt. Und gar Verhandlungen über das gesamtdeutsche Problem werden sicher ihre Zeit kosten.
Und sie werden eine sehr interessante innerdeutsche geistige Auseinandersetzung haben. Wir haben ja die ganze Arbeit immer mit dem Blick auf den Osten gemacht. Das Wort vom Provisorium, die Vermeidung des Wortes Verfassung. Aber wir spüren den großen Ernst, dass die Verfassung des Ostens mit einer totalen Aufhebung der Gewaltenteilung eingesetzt hat und hier nun erst im Osten wieder in irgendeinmal eine echte demokratische, rechtsstaatliche Auffassung zum Ausdruck gebracht werden kann, was heute ja noch gar nicht der Fall ist. Also Sie verstehen, was ich meine. Es muss auch im Osten eine innere Entwicklung der politischen Kräfte zu dem Bild, wie wir es gestaltet haben, kommen. Wobei wir natürlich nicht glauben, dass jedes Komma, was wir geschaffen haben, Ewigkeitswert hat.
Das heißt, man muss in der Ostzone auch freie Wahlen.
Das ist das Entscheidende.
Das wäre eine Bedingung. Ich glaube, das Wort Bedingung ist allerdings falsch in dieser
Voraussetzung.
Eine Voraussetzung, die wir daran knüpfen müssten. Nicht wahr?
Ja. Ja. Und die auch drüben von Millionen erwartet werden. Im Osten. Als Voraussetzung.
Selbstverständlich.
In die deutsche Geschichte wieder hereinwachsen. Nicht mit der Rechthaberei von uns ihnen gegenüber und ihnen uns gegenüber, sondern dass man geistige, gemeinsame Voraussetzungen, die seelisch vorhanden sind, aussprechen und verwirklichen kann.
Ist doch klar, bei freien Wahlen in der Ostzone würde doch ebenso wie bei Wahlen in Berlin die SED nur winzige Prozentzahlen erreichen können.
Befürchtungen, dass der Westen Deutschlands sozusagen Handelsobjekt in den Verhandlungen zwischen Ost und West sein werden wird, dürfte ja nicht zu erwarten sein nach den Äußerungen von dem amerikanischen Außenminister.
Wir hoffen nein. Wir sind aber sicher, er möchte durch ein rasches Zustandekommen eines Staatswesens im Westen ein gewisses Schwergewicht auf seiner Seite haben für die Verhandlungen mit dem Osten. Und dagegen haben wir als Deutsche, die die Demokratie wünschen, gar nichts einzuwenden.
Nun werden die Verkehrswege nach Berlin hin in irgendeiner Weise gesichert werden müssen, so dass nicht morgen wieder eine neue Blockade durchgeführt wird.
Natürlich. Und man hat uns ja schon gesagt, die Luftbrücke würde weiter bestehen und in Reserve gehalten werden, sodass sie jederzeit wieder funktionieren kann.
Es wird von bestimmten Kreisen gefordert, die Neutralisierung Deutschlands. Das ist ein sehr gefährliches Gebiet, auf das man sich da begibt. Glauben Sie nun überhaupt, dass es aktuell ist, darüber zu sprechen, dass die Besatzungsmächte ihre Besatzungstruppen abziehen könnten oder einen Teil ihrer Besatzungstruppen abziehen?
Ich glaube, dass die Sowjetunion diese Frage zum Gesprächsthema machen wird. Und ich möchte ausräumen hier mit einer Sorge, die da im Westen Deutschlands und auch in Amerika verbreitet ist. Mit der Sorge nämlich, Nach einem Abzug der Truppen würde die von der SED und der Sowjetunion ausgebaute Ostzonenpolizei sozusagen den Westen erobern können. Ich habe diese Sorge nicht, nach allem, was ich weiß. Ich vermute, die meisten davon werden sehr Eiliges haben, sich als Mitläufer zu erklären und werden so rasch wie möglich ihre Ostzonenpolizeiuniform ausziehen.
Ich glaube auch. Er hat recht. Ich warne vor diesem Wort von der Neutralisierung, weil sich da irgendwelche fantastische Vorstellungen anknüpfen und die historischen Voraussetzungen des Begriffs der Neutralisierung, also Schweiz, also Belgien, gebunden waren an die damalige strategisch-militärische Sondersituation dieses Landes, jener Länder, der technischen Voraussetzungen.
Völlig
das
richtig.
Ist völlig vorbei heute. Und die Problematik Neutralisierung unter den militärischen Gesichtspunkten hat einen vollkommen anderen Charakter bekommen als das historische und das völkerrechtliche und staatsrechtliche Denken, Denkgewöhnen heute noch gelten lässt.
Als Friedenssicherung könnte man denken an eine Neutralisierung von ganz Europa,
ja.
Dass zwischen den beiden Giganten ein neutrales Feld aufrichtet, sodass sie nicht aufeinanderprallen können. Aber die Neutralisierung nur Deutschlands ist sicher unter den heutigen Umständen eine Utopie.
Fritz Eberhard setzt sich im Parlamentarischen Rat unter anderem für das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ein. Er wird noch im selben Jahr 1949 Intendant des Süddeutschen Rundfunks. Theodor Heuss wird im gleichen Jahr erster Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland.
Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es unter archivradio.de sowie in der ARD-Audiothek.